Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind.
Als ich diese Diagnose erhielt, waren meine Kinder noch klein, also in Anführungsstrichen klein, 13 und 15. Und ich habe nur gedacht, ich möchte es erleben, dass sie erwachsen werden. Hatte aber eine Riesenangst, weil als ich 21 war, ist meine Schulfreundin an Hautkrebs verstorben. Und das war ich so im Hintergrund. Hautkrebs ist Todesurteil.
Ein Todesurteil ist die Diagnose glücklicherweise nicht automatisch, aber es ist eine Diagnose, die pro Jahr ungefähr 300.000 Menschen in Deutschland erhalten. Hautkrebs ist damit eine der häufigsten Krebsarten. Die meisten Betroffenen erkranken an einer Form des weißen Hautkrebs. Der bildet kaum Metastasen und die Chancen auf Heilung stehen gut. Viel seltener, wegen seiner schnellen Wucherung, aber auch deutlich gefährlicher ist das maligne Melanom, das auch schwarzer Hautkrebs genannt wird. Beide Krebsarten sind in den letzten Jahren häufiger geworden. Und auch die Zahl der hautkrebsbedingten Todesfälle hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Woran liegt das? Wie lässt sich das individuelle Hautkrebsrisiko senken? Wer ist besonders gefährdet? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern. Dafür können Sie anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Thema Hautkrebs hier in der Sendung. Davor hören Sie nach den Nachrichten um 10:30 unsere aktuellen Informationen aus der Medizin. Seit einigen Wochen nehmen die gemeldeten Corona-Infektionen in Deutschland wieder zu. Außerdem breitet sich die Variante EG5 weiter aus. Wir beleuchten, wer sich in den kommenden Monaten wie schützen kann und sollte, auch vor anderen Viruserkrankungen wie der Grippe- oder RSV-Infektionen. Und außerdem schauen wir auf eine Studie, die darauf hinweist, dass sich der Wirkstoff Semaglutid, der als Diabetes- und Abnehmmedikament zugelassen ist, auch bei Herzinsuffizienz positiv auswirkt. Wir gehen der Frage nach, welche Rolle er in der Zukunft in der Kardiologie spielen könnte. So viel zum Überblick, welche Themen Sie heute in der Sendung erwarten und damit zu unserem Schwerpunkt Hautkrebs. Dafür ist Professorin Carola Berking zugeschaltet. Sie ist die Direktorin der Hautklinik am Universitätsklinikum Erlangen. Hallo Frau Berking.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich auch.
Ich habe es eben schon kurz in der Anmoderation gesagt, Hautkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen und die Fälle haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Können Sie diese Entwicklung mal kurz in Zahlen fassen?
Ja, die Zunahme ist letztlich schon seit Jahrzehnten zu verzeichnen. Wir haben jetzt mittlerweile schon zwischen 15 bis 50 pro 100.000 Einwohner, die an Hautkrebs erkranken, je nachdem, ob man jetzt weißen und Hautkrebs und schwarzen zusammenfasst oder trennt. Darüber reden wir ja sicher auch gleich nochmal. Mhm. Es nimmt weiterhin massiv zu. Und das liegt sicherlich an verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass die Bevölkerung, dass die Menschen sich mehr der Sonne aussetzen. So das Freizeitaktivitäten sind zunehmend draußen, die Urlaube immer weiter weg in sonnenreichen Staaten. Das haben wir eigentlich so ab den 70er Jahren. Ja, es fing an mit Italienurlaub, Rimini und jetzt mittlerweile sind wir mittlerweile bis Domrep und Australien und wo sonst die Leute alle hinreisen. Aber eben auch das sorglose sich draußen aufhalten. Die Nutzung von Solarien ist sicher auch ein Risikofaktor. Und UV-Strahlung ist nun mal ein ganz gesichertes Karzinogen, was Hautkrebs verursacht.
Bevor wir auf die Ursachen und Risikofaktoren noch genauer schauen, Sie haben es jetzt angesprochen, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Hautkrebs. Wenn wir das einmal kurz sortieren, es wird ja erstmal unterschieden in weißen und schwarzen Hautkrebs. Was steckt dahinter?
Der weiße oder auch helle Hautkrebs genannt ist der deutlich häufigere Hautkrebs. Darunter zählt man zum einen das sogenannte Basalzellkarzinom, auch kurz Basaliom genannt, und zum anderen das spinozelluläre Karzinom oder auch Plattenepithelkarzinom genannt. Mhm. Das geht von den Hornzellen der Oberhaut aus und trifft vor allem auch die ältere Bevölkerung. Demgegenüber steht der schwarze Hautkrebs, der wird schwarz genannt, weil er eben in der Regel dunkelbraun bis schwarz aussieht. Der entwickelt sich aus Muttermalen oder auch ganz neu auf der Haut und wird malignes Melanom genannt.
Es gibt aber zusätzlich auch noch andere seltene Hautkrebsarten.
Es gibt natürlich auch Entartungen anderer Strukturen der Haut, zum Beispiel Talgdrüsen, Schweißdrüsen, die Gefäße, die können auch alle entarten. Das sind dann seltenere Hautkrebsformen. Es gibt auch das sogenannte Merkel-Zell-Karzinom. Das geht dann von den Merkel-Zellen vermutlich aus. Und es gibt auch Lymphome in der Haut, also dass praktisch Immunzellen in der Haut entarten. Das sind also alles noch andere Formen von Hautkrebs, die aber deutlich seltener sind als die drei erstgenannten.
Was sind denn typische Symptome für weißen bzw. schwarzen Hautkrebs, wenn wir uns mal auf diese beiden Formen konzentrieren? Also was sind Warnsignale der Haut, auf die man auch selbst achten kann und sollte?
Ja, Änderungen der Hautoberfläche, also beim schwarzen Hautkrebs, dass sich einfach ein dunkler Fleck entwickelt und größer wird oder bereits ein bestehendes Muttermal sich verändert, indem es die Farben ändert, mehrfarbig wird, größer wird, die Ränder unregelmäßig werden. Aber was eben erst viel später ist, dass auch echte Symptome auftreten, also wie zum Beispiel Juckreiz oder Blutung. Das ist also oft gar nicht der Fall. Und das ist auch das Tückische, dass also man selber gar nicht merkt, dass es schmerzt oder irgendwie stört, außer dass es da ist. Beim hellen Hautkrebs kann es sein, dass eine stärkere Verhornung der Haut auffällig ist, die Oberfläche sich etwas ändert, die Gefäßzeichnung stärker wird und dann aber irgendwann ganz klitzekleine Punktblutungen entstehen. Das wären so Hinweise für weiße Hautkrebs.
Gibt es bestimmte Stellen am Körper, Körperpartien, die besonders oft betroffen sind?
Beim weißen Hautkrebs sind das hauptsächlich die chronisch von der Sonne exponierten Hautareale, sprich Gesicht, Ohren, Handrücken, oberer Brustbereich. Das sind also ganz typische Lokalisationen. Beim schwarzen Hautkrebs kann es tatsächlich am gesamten Körper sein. Da kann genauso der obere Rücken oder der Unterschenkel betroffen sein wie das Gesicht.
Dann sind wir bei den Ursachen. Das haben Sie jetzt schon einige Male angesprochen. Ein Risikofaktor ist weithin bekannt, die UV-Strahlung der Sonne.
Das ist ein anerkanntes Karzinogen, muss man ganz klar sagen. Das ist bewiesen durch sowohl epidemiologische Studien als auch durch molekulare Analysen, dass die UV-Strahlung eben Veränderungen im Erbgut der Hautzellen verursacht und dadurch dann letztlich der Hautkrebs entsteht. Und UV-Strahlung ist halt ein ganz 10% Anteil der Sonnenstrahlung ist eben UV-Strahlung und die ist das Gefährliche.
Sie haben eben auch schon kurz gesagt, das Alter spielt auch eine Rolle beim Hautkrebsrisiko.
Ja. Und das ist sicher auch ein zweiter Grund, warum wir so eine starke Zunahme an Hautkrebshäufigkeit zu verzeichnen haben. Da wir eben älter werden, unsere Bevölkerung wird ja bekanntermaßen älter. Das heißt, die Lebenserwartung wird zum einen deutlich höher. Zum anderen haben wir nun mal anteilig mehr ältere Menschen in unseren westlichen Bevölkerungsgruppen. Und es tritt der Hautkrebs zunehmend im Alter auf. Beim hellen Hautkrebs ab 60, 70, da ist die Inzidenz deutlich erhöht. Beim schwarzen Hautkrebs ist so das Durchschnittsalter Mitte 50. Es nimmt auch weiter im Alter zu. Allerdings haben wir auch schon da leider deutlich jüngere Patientinnen und Patientinnen. Da haben wir auch 30-Jährige, die bereits an schwarzen Hautkrebs erkranken.
Welche Rolle spielen auch vererbbare Faktoren, also die Genetik oder auch andere Risikofaktoren, vielleicht auf das Verhalten bezogen, abgesehen
unbedingt
vom Verhalten in der Sonne? Ja.
Also wenn man nahe Blutsverwandte hat mit einer Vorgeschichte von Hautkrebs, hat man automatisch auch ein statistisch erhöhtes Risiko, Hautkrebs zu entwickeln, zum einen. Zum anderen ist ein heller Hauttyp, der ja auch genetisch bedingt ist, also sprich sehr Menschen, die sehr schwer oder gar nicht braun werden, wir nennen das Hauttyp 1 oder Hauttyp 2, die also eher rot werden oder nur Sonnenbrand bekommen. Am gefährdetsten sind die Rothaarigen, die eben leider kein dunkles Pigment bilden können. Das ist eine genetische Veranlagung. Die andere genetische Veranlagung sind viele Muttermale. Also wenn man sehr, sehr viele Leberflecken am Körper hat, ich spreche hier von 50, 100 oder mehr am Körper, erhöht sich auch um mehrfach das Risiko, ein Melanom zu entwickeln.
Wenn wir dann die Frage mal umdrehen der Risikofaktoren, was sind die wichtigsten Verhaltensmaßnahmen, um sich möglichst gut vor Hautkrebs zu schützen?
Das eine ist natürlich ganz klar, sich vor der Sonne zu schützen. in jedem Fall Sonnenbrand zu vermeiden und das von Kleinkindheit an. Also es ist auch ganz wichtig, dass eben Babys und Kinder vor Sonne und Sonnenbrand geschützt werden, weil da setzen sich schon die ersten Schäden fest, die die Haut nicht vergisst und die dann Jahrzehnte später letztlich dann zum Hautkrebs führt. Genau, das ist also ganz wichtig, vor Sonne schützen, durch natürlich Meiden der Sonne, durch Schattenplätze aufsuchen, durch Sonnencremes und verschiedene Verhaltensmaßnahmen. Das zweite ist dann die Prävention durch eine Früherkennung, sprich sich selber anschauen, hat man Veränderungen seiner Muttermale bemerkt oder im Gesicht neue Stellen, die man nicht einordnen kann, dann bitte zum Hautarzt gehen und das Hautkrebs-Screening nutzen.
Ab welchem Alter ist das empfohlen und wie oft sollte man das machen?
Das gesetzliche Hautkrebs-Screening, das eigentlich weltweit einmalig ist, auch nur in Deutschland gibt, das wird von den Krankenkassen übernommen, ab 35 Jahre, alle 2 Jahre. Das ist so die Vorgabe, da hat also jeder einen Anspruch drauf und dieses Hautkrebs-Screening kann man entweder bei einem Hausarzt durchführen lassen, der dafür zertifiziert ist, oder direkt gleich bei einem Facharzt, also sprich bei einem Hautarzt. Es gibt aber eben Menschen, ich sagte ja bereits, die genetisch vorbelastet sind oder sehr, sehr viele auffällige Muttermale haben. Da empfehle ich auch schon vor 35, sich hautärztlich anschauen zu lassen und dann entsprechend den Arzt zu fragen, wie oft soll ich denn zukünftig zur Vorsorge, zur Kontrolle vorbeischauen.
Wie verläuft denn eine Hautkrebserkrankung normalerweise? Es gibt ja zum Beispiel bei dem hellen Hautkrebs so eine Hautkrebsvorstufe, die aktinische Keratose genannt wird.
Ja, das ist die Vorstufe für den zweithäufigsten Hautkrebs, das ist das Plattenepithelkarzinom. Es ist nicht die Vorstufe für das Basalzellkarzinom. Da gibt es keine Vorstufen, das ist einfach plötzlich da. Aber die aktinische Keratose, richtig, das sind einfach so leicht oft erhaben oder rau tastbare Rötungen, manchmal eine kleine Schuppung obendrauf, die oft flächig vorkommen. Also man hat oft gleich mehrere an der Kopfhaut, gerade bei Männern, wenn die dann weniger Haare haben, da kommt ja dann auch viel UV-Strahlung auf die Kopfhaut, deshalb ist das sehr gefährdet, aber auch im Gesicht, Handrücken, Ohren. Diese Vorstufen, wenn die früh erkannt werden, kann man die wunderbar mit verschiedenen medikamentösen äußerlichen Verfahren behandeln und muss gar nicht gleich zum Messer greifen.
Wenn sich jetzt bei so einem Screening eine auffällige Hautstelle zeigt, wie wird dann tatsächlich diagnostiziert und eindeutig ermittelt, ob es sich um Hautkrebs handelt?
Wenn der Hausarzt etwas im Rahmen des Hautkrebs-Screenings auffällig findet, dann, das ist so vorgegeben, soll er überweisen an den Facharzt und der Hautarzt schaut sich das dann nochmal genauer an. In der Regel benutzt er dafür dann auch neben einer guten Ausleuchtung eine Lupe. Und die aktinischen Keratosen, das ist eine rein klinische Diagnose, da braucht man dann keine weiteren Spezialverfahren und legt los mit der Behandlung. Beim schwarzen Hautkrebs verwenden wir dann gerne die sogenannte Dermatoskopie oder Auflichtmikroskopie. Das ist also eine Lupe, die wir direkt auf die Läsion setzen und es dann auf eine andere Art nochmal vergrößert sehen. Und anhand dieser Daten entscheidet dann der Hautarzt, ob er es so verdächtig findet, dass er es rausschneidet, weil die endgültige Verdachtsdiagnose kann dann erst bestätigt werden durch eine feingewebliche, also sogenannte histologische Untersuchung.
Eine Biopsie wäre das dann.
Durch eine Biopsie und die wird dann eben mikroskopisch untersucht und dann wird bestätigt, ist es nur in Anführungsstrichen ein auffälliges Muttermal, ja, oder ist es bereits ein malignes Melanom.
Was die Diagnose Hautkrebs für die Betroffenen bedeutet und wie gut die Chancen stehen, trotzdem ein gutes Leben zu führen, das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Meine Kollegin Anneke Meyer hat mit Solveig Schnaut gesprochen. Sie ist aktiv im Selbsthilfeverbund Hautkrebsnetzwerk Deutschland e.V. Und begonnen hat ihre Geschichte vor über 9 Jahren, als sie wegen eines auffälligen Muttermals zu ihrer Hautärztin gegangen ist.
Eine Woche später kriegte ich einen Anruf, ich möchte doch bitte in die Praxis kommen. Und da fiel für mich so eine Welt zusammen. Da habe ich schon gedacht, ups, wenn ich in die Praxis kommen muss, mit der Ärztin sprechen muss, dann ist das kein gutes Zeichen. Das ist ein malignes Melanom gewesen, also der schwarze Hautkrebs. 3 Millimeter, das war dann schon ein ziemlich hohes Stadium. Und da hat sie eben dringend empfohlen, dass das nachgeschnitten wird mit 2 Zentimetern Abstand. Dann hat man da so eine klaffende Wunde von 4 Zentimetern und die Haut muss wieder zusammengezogen werden. Solange nichts geschnitten ist, fühlt man sich ganz normal. Aber wenn dann plötzlich da diese Wunde ist, dann ist man plötzlich doch krank und eingeschränkt, kann nicht so gut Fahrrad fahren und, und. Also, und merkt plötzlich, ups, ich bin ja krank. Und eben auch dann noch dieses im Hintergrund so, daran kannst du sterben. Und das war dann tatsächlich damals so, dass 70% der Leute mit der Diagnose, die ich hatte, die ersten 2 Jahre nicht überleben. Und das war schon ein Schock. Was dann gemacht wurde in der Klinik, das war, dass der Wächterlymphknoten ermittelt wurde. Das macht man heute so nicht mehr unbedingt, aber damals war das eben Standard. Der war zum Glück nicht befallen, sodass ich dann schon wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen konnte. Ich habe dann 1,5 Jahre lang alle 2 Tage Mittel gespritzt und dann irgendwann nach 3 Jahren hieß es, ja, jetzt ist auf einem guten Weg. Ich habe so richtig durchgeatmet, habe gesagt, okay, jetzt bin ich durch mit der Therapie, jetzt versuche ich meine Kraft wieder aufzubauen. Und dann ein Jahr später habe ich selber gemerkt, dass da rund um das Narbengewebe so kleine Knubbel sich unter der Haut gebildet haben. Bin zum Arzt gegangen und dann waren das eben Metastasen. Ich bin gleich zu Anfang im ersten Jahr bin ich in die Selbsthilfe gegangen. In dieser Gruppe ist es so, dass mindestens einmal im Jahr der Arzt kommt und uns die neuesten Therapien vorstellt. So dass ich dann, als ich diese Diagnose mit den Metastasen hatte, auch das Gefühl hatte, es gibt einen Weg. Ja, also es ist nicht mehr so wie früher, Chemo und Strahle helfen nicht beim Hautkrebs und es gibt gar nichts, sondern ich wusste, es gibt diese Immuntherapien. Ich wusste nichts über die Nebenwirkungen so detailliert, aber ich wusste, es gibt eine Chance und wenn die Ärzte mir das anbieten, dann nehme ich diese Chance. Dann bin ich zunächst in eine Studie aufgenommen worden, eben mit diesen damals neuen Immuntherapien, mit einer Kombitherapie. Diese ganze Zeit des Wartens war schon sehr, sehr belastend und aufregend, ja. Dass man wirklich jeden Tag hatte ich mein Handy da liegen, das auf laut gestellt war, was ich sonst nicht habe. Dass falls die anrufen, dass ich sofort fahren kann und mit der Behandlung anfangen kann und so. Das war schon eine harte Zeit. Aber es ist irgendwie, ja, wie eine Geburt. Man hat es irgendwann direkt so in den Hintergrund und ist dann vergessen, weil das Schöne dann überwiegt, wie eben jetzt, dass ich eigentlich mein Leben fast ganz normal leben kann. Also dieses Spektrum der Nebenwirkungen, das ist diese Immuntherapien haben eben doch recht hohe Nebenwirkungsraten. Eben zum Beispiel diese Hypophyseninsuffizienz oder Nebennierenrindeninsuffizienz, die bei mir dann aufgetreten ist. Das kriegt man mit, das liest man alles, aber ich wollte einfach leben und deshalb habe ich gesagt, jo, mache ich alles. Ne? Also ja, auch dieses Gefühl, so am Ende zu sein, aber eigentlich ja leben zu wollen. Erst für die Kinder und dann irgendwann jetzt auch für mich selber, weil es einfach schön ist. Ich finde Leben einfach schön, ja.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Da stecken jetzt ganz viele unterschiedliche Aspekte drin. Frau Berking, vielleicht erstmal die Frage, was bedeutet so eine Diagnose Hautkrebs für die Betroffenen, vor allem eben die Diagnose malignes Melanom?
Ja, das Melanom hat natürlich einen ganz schlechten Ruf, natürlich bis vor vielen Jahren auch natürlich zu Recht, weil wir hören ja sehr schön bei dem Beispiel auch, es betrifft sehr junge Leute bereits. Ja, es ist zwischen 25- und 30-jährigen Frauen sogar der häufigste Hautkrebs und die stehen voll im Leben, haben eben Kinder, genau wie wir es eben gehört haben, sind wirklich sehr, sehr jung und haben dann die Diagnose und das ist eben die Form von Hautkrebs, die besonders aggressiv ist. Das heißt, die streut relativ frühzeitig bereits. Und streuen bedeutet eben nicht nur örtlich Hautmetastasen, was natürlich auch schlimm ist, aber eben auch in die Ferne, in ferne Organe, ob das Lunge, Leber bis Gehirn ist, leider auch sehr häufig. Und das ist natürlich dann extrem gefährlich, um nicht zu sagen eben tödlich. Mhm. Und bis vor über 10 Jahren, ich habe die ganze Zeit natürlich davor auch schon erlebt, hatten wir da nichts in der Hand, außer versuchen eben noch zu operieren, Chemotherapie, die aber sehr wenig bis zum Teil gar nichts gebracht hat. Mhm. Und da hat sich halt gerade sehr viel getan und das hat die Patientin eindrücklich berichtet. Sie kam eben dann schon in die Gunst, über Studien an die Immuntherapie heranzukommen, die heute bereits Standard ist. Mhm.
Lassen wir uns davor noch ganz kurz sozusagen auf die konventionellen oder traditionellen Verfahren schauen. Mhm. Sie haben die Operation schon angesprochen.
Ja, also die Operation steht weiterhin an erster Stelle für alle Hautkrebsformen, aber eben auch für das maligne Melanom. Und da ist zum einen die vollständige Herausnahme durch eine komplette Operation Goldstandard. Je nachdem, wenn es ein Melanom ist, fordert man dann noch einen gewissen Sicherheitsabstand, weil bei der Patientin jetzt zum Beispiel die Eindringtiefe mit 3 mm eben schon tiefer war. Das ist ein schlechter prognostischer Faktor. Also je höher die Millimeterzahl, desto schlechter die Prognose. wird dann sogar 2 Zentimeter Sicherheitsabstand gewählt. Bei vielen reicht aber 1 Zentimeter Sicherheitsabstand, wenn der Tumor noch nicht so tief in die Haut eingedrungen ist. Mhm. Damit sind auch viele geheilt, das muss man gleich dazu sagen. Bei Melanom ist es so, 80% sind noch so dünn, dass die Prognose exzellent ist und nach der Operation sind die Patienten auch geheilt. Das ist also nicht immer gleich das Urteil Metastasen und Tod. Aber die anderen 20%, das sind eben die, was so erschreckend ist und weshalb dann viele Patienten, und das war ja Ihre Frage, dann wirklich Angst haben und Todesangst haben und meinen, jetzt ist es vorbei.
Ja, jetzt haben wir noch etwa 1 Minute bis zu den Nachrichten. Mhm. Schaffen Sie es in der Zeit kurz, dieses Beispiel der neuen Therapie, Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Blockern, ja, einmal das Wirkprinzip dahinter zu beschreiben?
Letztlich wird das eigene Immunsystem wieder stimuliert, indem eine Bremse gelockert wird, die aufgesetzt worden ist durch den Tumor selber. Und die Therapie erreicht ist, dass körpereigene Immunzellen wieder effektiv gegen den Tumor kämpfen und im Bestfall abräumen und der Körper sich selber dann damit heilt.
Wie verbreitet ist diese Therapiemethode mittlerweile?
Ganz verbreitet. Hautkrebs, Melanom speziell, war der allererste Krebs, wo diese Therapeutika eingesetzt worden sind. Mittlerweile haben wir unzählige Krebsformen von Lungen bis Brustkrebs und Darmkrebs, wo diese Checkpoint-Blocker auch eingesetzt werden.
Und aus Meschede angerufen hat Herr Lochter. Guten Morgen, Herr Lochter. Bei Ihnen geht es um das Screening von Hautkrebs.
Schönen guten Morgen. Ja.
Guten Morgen.
Es ist folgendermaßen, ich habe sehr viele Muttermale. Ich bin 1970 geboren oder 71 vielmehr. In der Zeit als Kind hat man natürlich seine Jugendsünden gehabt. Dadurch habe ich viele Muttermale durch die Sonne bekommen, die sich immer stärker ausgebreitet haben, sodass ich irgendwann beim Hautarzt war. Als Kind hat man mir schon die ersten Muttermale weggenommen. Und mein Hautarzt hat ein sehr tolles Programm, was er anbietet. Der hat eine Kamera, mit der er letztendlich alle Muttermale einscannt, die ihm kritisch erscheinen. Das ist ein Programm dafür, ich weiß jetzt nicht, um die 300 oder 350 Euro habe ich dafür bezahlt. Die Muttermale sind alle eingescannt und die werden dann halbjährlich kontrolliert. Das heißt, es wird immer wieder abgeglichen, wie sieht das bestehende Muttermal aus. Nach einem halben Jahr schaut er sich das wieder an, kann dann sehen, ob eine Veränderung stattgefunden hat. Sollte eine Veränderung stattfinden, kann man dann weitere Schritte unternehmen. Der ganze Körper ist entsprechend mit den kritischen Muttermalen eingescannt worden. Das heißt, die Arzthelferin, die wird im Prinzip durch das Programm gesteuert, sieht, wo sie dann wieder ansetzen muss, um das nächste Muttermal abzuscannen. Wenn sie die alle durchgescannt hat, kommt der Arzt rein, schaut sich die ganzen Muttermale an und kann dann entsprechend entscheiden, wie er vorzugehen hat. Das Ganze machen wir 2-mal im Jahr. Das Ganze habe ich angefangen vor 4 oder 5 Jahren und ich muss sagen, also ich fühle mich damit sicher. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie sicher das Ganze tatsächlich ist. Aber im Endeffekt hat man auf jeden Fall für sich schon mal das Gefühl, dass man eine gute Kontrolle hat, dass jemand sich das permanent anschaut. Mhm. Die Problematik ist nämlich, als Patient, wenn man sonst zum Arzt geht, wird alle 2 Jahre wird im Prinzip das Hautscreening wird von der Krankenkasse übernommen und somit hat man eine jährliche Kontrolle beziehungsweise halbjährliche Kontrolle. Und darum habe ich das also einmalig gemacht und war es mir das definitiv wert, das Geld dafür auszugeben.
Mhm. Herr Lochter, vielen Dank für den Anruf. Ich würde das gerne mal zur Einschätzung an unsere heutige Expertin Frau Berking weitergeben. Frau Berking, ja, wie viel Sicherheit gibt so ein Verfahren und wie verbreitet ist das?
Ja, das sind so digitale Systeme, die gibt es eigentlich schon recht lange, wo eben die Auflichtmikroskopie genutzt wird und dann aber gleich durch die Software die Muttermale nicht nur dokumentiert sind und damit natürlich 1:1 verglichen werden können mit einem späteren Zeitpunkt, sondern oft dann auch sogar eigene Programme drüber laufen, die dann auch, wo der Computer schon sagt, Achtung hier, das ist auffällig, guck dir das genauer an. Das ist gerade, wie bei dem Zuhörer eben berichtet, bei Menschen mit sehr vielen Muttermalen sehr hilfreich, um ein bisschen den Überblick zu behalten. Ja, also es ist relativ verbreitet, das bieten viele Hautarztpraxen an. Es ist halt leider dann kostenpflichtig, das wird nicht übernommen von der Kasse und muss dann selbst gezahlt werden. Aber es ist sicherlich eine zusätzliche gute Unterstützung, gerade eben bei solchen Risikopatienten.
Herr Lochter, noch einmal vielen Dank für Ihren Anruf und dann begrüße ich am Telefon Frau Stockmar aus Würzburg. Guten Morgen, Frau Stockmar.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um Hautkrebs am Auge, am Augenlid.
Ja, also das ist ja nun doch schon ungewöhnlich, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Ich habe lange Zeit, also bestimmt 2-3 Jahre, war da immer am Unterlid wie so ein kleines Gerstenkorn. Und das habe ich dem Hautarzt gezeigt, dem Augenarzt, immer wenn ich zur Kontrolle da war. Und das wurde immer abgetan. Ach, das ist nichts weiter. Und ja. Und dann ist es aber langsam gewachsen. Also es ist dann ein bisschen größer geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt gehe ich in die Klinik bei uns, in die Uni. Und das habe ich gemacht. Und da haben sie so einen kleinen Abstrich gemacht und so. Und dann 3 Wochen später habe ich dann das Ergebnis bekommen. Und dann war das ein weißer Hautkrebs. Also das war furchtbar. Ja, und dann bin ich gleich operiert worden am Unterlid. Und da fehlt natürlich jetzt ein Stück. Die haben das schon schön gemacht, aber man sieht das eben nicht. Ja. Und jetzt ist meine Frage, ich bin natürlich sehr ängstlich, ob das wiederkommen kann. Und dann vor allen Dingen, soll ich Sonnenschutz nehmen? Ich meine, Sonnenbrille trage ich sowieso im Sommer, aber was soll man dann noch als Sonnenschutz machen?
Mhm. Vielen Dank, Frau Stockmar, auch für Ihren Anruf. Ja, Frau Berking, vielleicht erstmal die erste Frage. Wie hoch ist das Risiko eines Rezidivs, also dass diese Form des Hautkrebses am Augenlid wieder auftritt, zurückkommt?
Da hätte ich zunächst noch eine Gegenfrage. Ich vermute, es war ein Basalzellkarzinom, aber das hat die Zuhörerin jetzt gar nicht gesagt. Sie hat nur vom weißen Hautkrebs gesprochen. Am Unterlid.
Basalzell.
Ja, okay, habe ich mir jetzt schon gedacht. Ja, also das Basalzellkarzinom erstmal ist ja sozusagen das gutartigste der bösartigen Hautkrebsformen, weil es zum Glück quasi nie streut. Ne? Also das ist ein sehr langsam wachsender Tumor, der definitiv operiert werden muss, wenn er entdeckt wird, weil er eben in die Tiefe und in die Breite sich dann auch aggressiv ausbreiten kann. Aber er streut nicht. Also es gibt Einzelfälle in der Literatur, das ist aber sehr, sehr selten. Und da muss man schon 10 Jahre warten und dann ist der Tumor schon sehr groß gewachsen. Die konkrete Frage, Rezidiv. Ja, es gibt definitiv eine Rezidivgefahr. Es hört sich an, sie war in der Uniklinik, dass das sehr gründlich operiert worden ist. Also vermutlich an derselben Stelle. Das ist extrem selten, dass da genau an der Stelle nochmal wieder so ein Tumor auftritt. Aber sie hat ein persönliches erhöhtes Risiko durch diese Diagnose an eben einer anderen Stelle, irgendwo im Gesicht oder sonst am Körper, Basalzellkarzinome zu entwickeln. Mhm. Und daher gibt es auch für diesen Tumor Nachsorgeempfehlungen, die eben häufiger als nur alle 2 Jahre sind. Ne? Also am Anfang halbjährlich, dann jährlich Kontrollen, weil ja, durchaus kann sowas woanders auf der Nase, am Ohr wieder auftreten.
Mhm. Dann haben wir noch eine halbe Minute bis zu den Nachrichten. Frau Stockmann hatte auch danach gefragt, wie sie sich jetzt am besten verhält und schützt.
Genau, also sie macht es genau richtig, Sonnenbrille und dann natürlich hohe Lichtschutzfaktoren. Also 50 plus sollte ihre Tagescreme werden, gerade wenn draußen die Sonne scheint oder wenn sie eben draußen Aktivitäten machen, dann ohnehin. Und da gibt es ja sehr gute Präparate. 50 plus würde ich in jedem Fall empfehlen. Zusätzlich eine Kopfbedeckung, wenn Sie rausgehen und Schattenplätze suchen. Also sich nicht bewusst noch der Sonne mehr aussetzen, als was man ohnehin durch Freizeitaktivitäten schon macht.
Mhm. Vielen Dank, Frau Stockmar, nach Würzburg für den Anruf. Hautkrebs hat gute Heilungschancen, aber dafür ist es wichtig, ihn so früh wie möglich zu erkennen, zuverlässig zu erkennen. Dabei soll auch künstliche Intelligenz helfen. Algorithmen also, die erfassen, ob es sich bei einer Hautveränderung um ein gefährliches Melanom handelt oder um ein harmloses Muttermal. Dazu wird schon seit einer ganzen Weile geforscht und entwickelt. Wie weit die Bemühungen mittlerweile sind, welche Risiken und Probleme es dabei noch gibt und was KI in Zukunft in der Dermatologie leisten könnte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Titus Brinker gesprochen. Er ist Hautarzt, leitet am Deutschen Krebsforschungszentrum DRG digitale Biomarker für die Onkologie und er entwickelt selbst Software, die mithilfe von KI Ärztinnen und Ärzte in Zukunft beim Hautkrebs-Screening unterstützen soll. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie solche Ansätze mittels künstlicher Intelligenz grundsätzlich funktionieren.
Künstliche Intelligenz ist nichts anderes, um sich das nur einfach vorzustellen, als ein Softwareprogramm, dem ich Bilder zeigen kann, jetzt in dem Fall zum Beispiel von Hautkrebs, und das dann mit der Zeit lernt, wie Hautkrebs aussieht, wie gutartige Hautläsionen aussehen und dann irgendwann, wenn man ihm dann neue Bilder zeigt, in der Lage ist, diese neuen Bilder auch eigenständig zu erkennen. Mehr ist es nicht.
Wie viele unterschiedliche Ansätze gibt es da mittlerweile oder an wie vielen unterschiedlichen Ansätzen wird da geforscht?
Unendlich. Also es gibt mittlerweile zahlreiche Architekturen, die ich dafür benutzen kann. Es gibt zahlreiche Datenbanken, die ich verwenden kann. Es gibt auch zahlreiche Forschungsfragestellungen, mit denen ich mich beschäftigen muss, wenn eben diese Bildklassifikation, also Bildunterscheidung, möglichst gut funktionieren soll.
Das greife ich auf, möglichst gut funktionieren. Was ist sozusagen das Ziel dieser Ansätze? Was können die idealerweise, sollen die idealerweise irgendwann mal leisten im klinischen Alltag?
Ja, also die ideale Vorstellung von einer KI ist, dass sie viel, viel genauer ist als ein Mensch, sich selber erklären kann auf eine treue Art und Weise. Also die Erklärung darf nicht zu abstrakt sein, weil sonst ist sie nicht mehr treu, sonst zeigt sie nicht das, was die KI eigentlich tut. Und es muss robust sein. Das heißt, in unterschiedlichen Testumgebungen muss die KI funktionieren.
Und irgendwann, das könnte dann auch dazu gehören, sollen zum Beispiel Patientinnen und Patienten selbst per Smartphone-App Fotos machen und die dann automatisch analysiert werden in der App?
Das ist irgendwann denkbar. Man hat gerade bei diesem Smartphone-App-Thema große Probleme dadurch, dass jedes Smartphone etwas unterschiedlich ist. Also man hat unterschiedliche Kameratypen verbaut, man hat unterschiedliche Betriebssysteme auf den Handys. Teilweise haben Nutzer auch Apps installiert, die Fotos zum Beispiel schöner machen sollen. Das alles ist ein Problem für die KI, die letztlich unglaublich primitiv, aber sehr, sehr genau rechnet. Also die KI lässt sich tatsächlich von Belichtungsunterschieden oder auch ja, unterschiedlichen Winkeln, in denen ich zum Beispiel eine Hautläsion fotografiere, noch austricksen. Und das wird besser, daran arbeiten viele Menschen, dass das besser wird. Aber aktuell ist der Stand noch, dass ich mit dem Smartphone eigentlich keine genaue KI-Diagnostik gewährleisten kann. Dafür ist die Software und auch die Hardware zu unterschiedlich auf den Endgeräten, die ich damit adressieren müsste.
Bleiben wir nochmal beim Thema Risiken und Probleme dieser KI-basierten Systeme. Wo sehen Sie da die Hauptprobleme, Stichwort Falschdiagnosen?
Das grundsätzliche Problem, was wir jetzt viele Jahre hatten, war immer, dass es ein Blackbox-System ist. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht, wann die KI richtig liegt als Arzt und wann sie falsch liegt. Und als Patient weiß ich das noch viel weniger. Und wenn ich jetzt blind vertrauen müsste, dann mache ich mich letztlich gegenüber diesem fehleranfälligen System schon abhängig und kann quasi nicht erkennen, wenn eine künstliche Intelligenz völlig falsch liegt.
Bevor wir auf das Thema KI verstehen, nochmal genauer eingehen, wie würden Sie denn angesichts dieser Probleme und Risiken aktuell zum aktuellen Stand die Akzeptanz dieser KI-Diagnosesysteme in der Ärzteschaft und auf der Seite der Patientinnen und Patienten beurteilen?
Die Akzeptanz ist auf beiden Seiten sehr hoch. Sie ist aber an Bedingungen geknüpft. Also die Patienten wollen, dass das ein Assistenzsystem ist, was quasi den Arzt unterstützt und sehen da quasi auch einen sinnvollen Einsatz der KI. Sie wollen auch, dass das Assistenzsystem sich erklärt, gegenüber dem Arzt, aber auch gegenüber dem Patienten. Diese Erklärbarkeit der Entscheidung ist den Patienten sogar wichtiger, das haben wir in einer großen Studie zeigen können, als die Genauigkeit des Algorithmus.
Dann greife ich das Stichwort auf, KI verstehen, Erklärbarkeit. Sie haben gerade mit einem Team ein KI-Assistenzsystem entwickelt, das schwarzen Hautkrebs eben am digitalen Bild von gutartigen Muttermalen unterscheiden soll. Und die KI ist dabei in der Lage, die gestellte Diagnose zu begründen und damit eben nachvollziehbarer zu machen. Wie funktioniert das konkret?
Ja, wir haben mehrere tausend Hautkrebs- und Muttermalbilder digital annotiert mit Fachärzten der Dermatologie, die die Strukturen präzise eingezeichnet haben und dann nach Lehrbuch diese Strukturmerkmale benannt haben. Dann haben wir diese annotierten Regionen, diese annotierten Bilder einer KI gezeigt, die dann dieses Verfahren erlernt hat, also den Entscheidungsprozess eines Hautarztes letztlich erlernt hat. Die KI, die wir entwickelt haben, ist in der Lage, wenn sie ein Hautkrebsbild bekommt, auf diesem Hautkrebsbild oder auf diesem Muttermalbild exakt einzuzeichnen, welche Strukturen sie denn sieht. Zum Beispiel Zonen, wo Zellen gestorben sind, beispielsweise kann sie einzeichnen, heißt eine Regressionszone, oder wo sie verschiedene Farbunterschiede wahrnimmt. Das alles zeichnet sie ein und erklärt das in Fachsprache, diese einzelnen eingezeichneten Areale, und kommt erst dann zu einer Entscheidung, also ob das jetzt ein Hautkrebs ist oder gutartig. Und so bin ich als Hautarzt in der Lage, komplett nachzuvollziehen, wie diese Entscheidung getroffen wurde, und kann sie mit meinem Lehrbuchwissen abgleichen.
Wann Und unter welchen Bedingungen könnte denn so eine Technologie tatsächlich im klinischen Alltag ankommen?
Die wird im klinischen Alltag ankommen. Wir arbeiten aktuell mit einer großen Dermatoskope-Firma aus Deutschland daran, diese Software in die Lupe des Hautarztes einzubauen. Das hat den riesen Vorteil, dass alle Komponenten in dem System kontrolliert werden können durch den Hersteller. Was ganz, ganz wichtig ist, ich sprach vorhin mit Ihnen über die Smartphones, die unterschiedliche Kameras haben und unterschiedliche Software und Hardware. In dem Moment, wo ich ein Medizinprodukt entwickle und mir gehört sowohl die Software als auch die Hardware, kann ich speziell für diese eine Grafikkarte, für dieses eine Aufnahmesystem die perfekte KI trainieren. Und meine KI funktioniert auch noch übermorgen, wohingegen auf einem iPhone, wenn dann ein Update ist von einem Betriebssystem, muss die KI eigentlich neu zugelassen werden.
Gibt es denn schon KI-basierte Ansätze zur Hautkrebsdiagnostik, die schon regelmäßig in der Praxis im klinischen Alltag eingesetzt werden?
Ja, es gibt Gerätehersteller, die schon Systeme entwickelt haben. Diese fußen auf eigentlich veralteten Architekturen, sind wenig erklärbar und werden aber dennoch eingesetzt. Und das ist auch positiv, weil im Schnitt die KI dann doch richtig liegt. Und diese Assistenzsysteme können dann eben schon das Hautkrebs-Screening beispielsweise genauer machen.
Wie ersetzbar könnte der Mensch irgendwann in Zukunft bei der Hautkrebsdiagnostik werden?
Also, wenn es gelingen würde, eine vergleichbare Genauigkeit wie bei der Biopsie mit dem Smartphone zu erzielen, was ich die nächsten Jahre wirklich nicht kommen sehe, dann bräuchte man natürlich den Hautarzt für die Diagnostik nicht mehr. Man bräuchte ihn nur noch für das Herausschneiden. Also Hautärzte wird man immer brauchen. Jetzt speziell im Hautkrebsbereich wird sich die Früherkennung durch digitale Tools substanziell verbessern. Das ist auf jeden Fall so. Und was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass bei einem Hautkrebs-Screening in der Praxis die gesamte Haut angeguckt wird. Und der Fleck, der mit so einer App gemacht wird, der ist oft nicht der auffälligste am Körper. Ja, also Patienten zeigen mir oft andere Flecken und halten die für auffällig, als ich danach beim Hautkrebs-Screening entdecke. Deswegen können einzelne Apps die Früherkennung absolut nicht ersetzen und auch den Hautarzt nicht ersetzen, sind aber ein hilfreiches Tool, wenn man jetzt eine Stelle hat und selber gebildeter Laie ist, was auch schon viel voraussetzt, weil viele fotografieren, wie gesagt, Muttermale, die völlig harmlos sind und schicken die ein.
Der Hautarzt Titus Brinker über künstliche Intelligenz in der Hautkrebsdiagnostik. Und weil es an dieser Stelle so gut passt, würden wir Sie gerne auf einen neuen Deutschlandfunk-Podcast aufmerksam machen. Er heißt KI verstehen. Immer donnerstags finden Sie da eine neue Folge in der DLF-Audiothek-App oder online. Und dort finden Sie auch eine Folge, in der es um künstliche Intelligenz in der Medizin geht. Der Titel: Erspart mir KI den Besuch beim Arzt? Fragezeichen. Hier geht es weiter um das Thema Hautkrebs und als Expertin dafür ist Carola Berking nach wie vor zugeschaltet. Sie leitet die Hautklinik am Universitätsklinikum in Erlangen. Frau Berking, welche Rolle spielt denn KI, künstliche Intelligenz, für die Diagnostik bereits in Ihrem Arbeitsalltag?
Im praktischen Alltag spielt sie noch eine recht kleine Rolle, weil wir jetzt nicht regelhaft Patienten haben, die mit eingescannten Smartphone-Bildern kommen und eine voreingebaute KI präsentieren und sagen, hier, das ist auffällig, schneiden Sie mir das raus. Also das erlebe ich noch gar nicht. Aber wie Titus Brinker bereits schon gesagt hat, es gibt natürlich schon diagnostische Assistenzsysteme, die wir nutzen und auch andere schon länger nutzen. Es gibt auch Ganzkörperfotografiesysteme, die auch wir zum Beispiel an unserem Uniklinikum Erlangen haben, wo auch daran gearbeitet wird, von der Herstellerfirma zunehmend die KI zu trainieren und einzusetzen. Ich möchte betonen, dass der Arzt eben auch nicht nur für die reine Diagnosestellung ja notwendig ist, sondern eben auch das Ganze einzuordnen. Titus Brinker hat zum einen gesagt, erstens guckt er natürlich auch in Stellen wie zwischen die Po-Falte oder auf die Kopfhaut, wo viele Haare sind, wo man jetzt die Aufnahme über Foto oder sogar über das eigene iPhone oder Smartphone gar nicht machen kann. Aber das andere ist natürlich auch dann die Perspektive zu verdeutlichen. Okay, da ist jetzt was, wie schätzen wir das ein, was kann man tun, das ganze Empathische und Psychologische, das ist ja sehr, sehr wichtig und das kann die KI nicht ersetzen.
Mhm. Wo sehen Sie denn in Zukunft die Rolle der KI?
Ja, ich denke schon, dass sie in vielen Bereichen, ob das jetzt die Hautkrebsdiagnostik ist, aber auch in der Pathologie oder Radiologie, hier die sehr gut genutzt werden kann und auch deutlich dann, das ist ja schon gezeigt worden, besser performt als der einzelne Arzt, der nie mit so viel Hunderttausenden von Bildern gefüttert werden kann, wie eben das KI-System. Also ich denke, als Assistenz und Hilfestellung bin ich überzeugt, wird es kommen und ist ja zum Teil auch schon da und wird uns helfen, ja, besser zu werden und eben zum Beispiel unnötige Operationen zu vermeiden. Denn wir haben natürlich immer noch die Situation, dass viele, viele Muttermale herausgeschnitten werden, die ja dann gutartig sind und eigentlich es gar nicht nötig gewesen wäre, sie zu entfernen. Und diese Anzahl, diese Number Needed to Treat, nennen wir das auch, wie viel muss man rausschneiden, um ein Melanom zu finden, dass diese Zahl sich dann deutlich verringert.
Mhm. Uns haben auch sehr viele Hörerinnen und Hörer eine E-Mail zum Thema geschrieben. Ich möchte gerne mal die Mail einer Hörerin, eines Hörers vorlesen. Er schreibt, ich habe einen sehr hellen Hauttyp und viele Muttermale. Als Kind und Jugendlicher hatte ich sehr oft Sonnenbrand und nun einen Hautschaden. Es wurden schon viele Male entfernt mit Diagnose Vorstufe schwarzer Hautkrebs. Jetzt gehe ich alle 6 Monate zur Kontrolle zum Hautarzt. Außer Kontrolle und Schutz vor Sonne, kann ich sonst noch etwas tun, um rückliegende Schäden rückgängig zu machen und das Hautkrebsrisiko zu senken, fragt er.
Zunächst einmal hat er wirklich mehrere Risikofaktoren angegeben, die eben alle dafür sprechen, dass es gut ist, dass er sogar halbjährlich geht und nicht zum Beispiel nur alle 2 Jahre, nämlich A, der helle Hauttyp, B, die Sonnenbrandanamnese und C, die vielen Muttermale und D, dass er bereits Muttermale hatte, die auch schon verdächtig waren. Ne? Also das um ein Vielfaches hat diese Person eben ein erhöhtes Risiko, dann doch ein Melanom zu entwickeln. Aber Schäden rückgängig machen, das geht leider nicht. Man kann zwar, wenn jetzt akut der Sonnenbrand da ist, da kann man durch Kühlen und spezielle After-Sun-Gele sicher ein bisschen was reparieren, aber der Hauptschaden, der ist gesetzt und das können wir nicht mehr entfernen. Also es geht eher darum, dass nicht noch weitere Schäden hinzukommen und da bleibt die Empfehlung eben weg von Solarien, weg aus der Sonne, hohe Lichtschutzfaktoren und Kleider anziehen.
Jetzt hatten wir eben den Anrufer, Herr Lochter, der hat von diesem Screening oder Körperscan gesprochen, den er regelmäßig selbst zahlt, um da eben eine gewisse Sicherheit zu haben.
Ja.
Wäre das auch eine Option, die Sie empfehlen würden für so jemanden, der sozusagen mehrere Risikofaktoren für Hautkrebs vereint, beziehungsweise für welche Patientinnen und Patientengruppe?
Ja, also das spezielle Einscannen der Muttermale sind speziell für die, die viele dunkle und zum Teil auch größere Muttermale haben am Körper, also viele Leberflecken haben. Diejenigen, die schon Leberflecken hatten, die entfernt worden sind, wo der Arzt dachte, na, das war schon etwas auffällig. Ja, wir nennen das dysplastische Nevi, das sind Risikopatienten. Oder selbstverständlich natürlich mit einer Vorgeschichte von bereits vorhandenem Hautkrebs. Das sind alles Menschen, wo ich sage, sind Kandidaten, die von solchen zusätzlichen Scansystemen profitieren.
Mhm. Angerufen hat jetzt Frau Schulz-Schönehagen aus der Nähe von Heidelberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um das Thema UV-Lampen.
Ja, ich gehe so ungefähr 2-mal im Monat in ein Nagelstudio und lasse mir die Nägel machen und muss die ja zum Austrocknen in diese Lichtkammer stecken. Und ich habe gelesen, dass das UV-Licht ist, was da verwendet wird. Und seitdem ich das gehört habe, creme ich mir also meine Hände vorher mit einem starken Sonnenschutz ein. Ist das berechtigt oder stimmt das gar nicht?
Die Frage gebe ich direkt weiter an unsere Expertin Frau Berking.
Ja, ich kenne mich jetzt nicht aus mit der genauen Qualität der Lichtlampen, die benutzt werden in Nagelstudios. Also ich weiß jetzt nicht, was für UV-Licht da emittiert wird. Da gibt es ja auch nochmal UVA, UVB und in welcher Stärke. Aber Sie tun recht, wenn Sie Ihre übrige Haut, die ja deutlich empfindlicher ist als die Haut unter dem Nagel, denn der Nagel bringt ja primär schon mal einen Schutz, wenn Sie das mit 50 plus sicherheitshalber Schutz schützen, finde ich das sehr sinnvoll. Sie sollten vielleicht auch darauf achten, dass vielleicht die Lampe, die verwendet wird, die, wie gesagt, ich nicht kenne, auch wirklich nur auf die Ende der Finger beleuchtet und nicht die gesamte Hand beleuchtet. Vielleicht kann man da ja durch bestimmte Abdecksysteme auch noch Gewinn bringen, dass eben die übrige Haut des Handrückens nicht von dem UV-Licht bestrahlt wird.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Schulz-Schönehagen aus der Nähe von Heidelberg. Ich schließe direkt mal noch die Frage an. Das haben Sie schon zwei, dreimal in der Sendung kurz angesprochen. Solarienbesuche.
Ja.
Was sollte man dabei bedenken?
Eigentlich am besten gar keine Solarienbesuche mehr.
Aus dermatologischer Sicht, ja.
Ja, also es gibt eindeutig wissenschaftliche Studien dazu, die belegen, dass man das Hautkrebsrisiko erhöht durch Solarienbesuche. Das gilt sowohl für den hellen als auch für den schwarzen Hautkrebs. Es ist also nicht sinnvoll, sich mit zusätzlich starker UV-Bestrahlung zu besonnen. Man sagt oft, ja, das ist doch nur UVA und die gefährliche UVB ist nicht dabei. Also erstens haben auch Solarien UVB-Strahlung und zum Zweiten ist auch die UVA-Strahlung, gerade wenn sie so hochintensiv ist, kann über indirekte Einflüsse auch genetische Mutationen in den Zellen, in den Hautzellen verursachen und damit eben Hautkrebs verursachen. Mhm. Wir haben in Deutschland jetzt zumindest schon den Verbot für Jugendliche. Also unter 18-Jährige dürfen ja keine Solarien benutzen. Aber es gibt auch Bestrebungen, das auszuweiten für Erwachsene.
Mhm. Ist also eine laufende Diskussion bzw.
eine laufende
Kontroverse.
Ja.
Ich würde gerne noch die Mail eines Hörers vorlesen. Er schreibt, meine Mutter ist 95 Jahre alt, sie hatte in der Jugend zu oft Sonnenbrand und jetzt hat sie im Gesicht Wucherungen, die laut Hautarzt noch gutartige Vorstufen von Krebs sind. Seit Jahren gehen wir alle paar Monate zum Arzt, um das entfernen zu lassen, aber sie leidet unter Demenz und ist sehr schwach. Die Arztbesuche werden immer mehr zu einer großen Belastung und die Frage ist, muss man diese Wucherungen eigentlich unbedingt möglichst schnell entfernen in dieser Lebenslage, in der die Mutter ist?
Ja, Wucherung ist natürlich jetzt sehr ungenau. Wir hatten vorhin über die aktinischen Keratosen gesprochen. Das sind ja diese Vorstufen. Das sind eher so raue, rote Stellen, oft eben auch im Gesicht. Und da hat man Zeit. Das ist jetzt nicht, dass die morgen behandelt werden müssen, weil übermorgen dann daraus der Hautkrebs entsteht. Allerdings, die Lebenserwartung wird immer höher. Es ist nicht mehr 80, sondern 90 oder 100, dass die Leute werden. Und dann einfach zu sagen, naja, dieser Knoten im Gesicht, bis der mal wirklich streut und noch größer geworden ist, ist der Patient an oder ist der Mensch an was anderem verstorben. Das gilt nicht, weil diese Wucherungen eben dann ja auch aufbrechen können, bluten können, dann auch für die Versorgung und die Pflege des Patienten ein Problem darstellen können, neben der Optik. Und von daher, wenn es also knotige Veränderungen sind, muss ich leider sagen, ja, da muss sie durch und bitte operieren lassen. Wenn es aber sehr, sehr oberflächlich ist, nicht knotig, sondern nur so raue Hautveränderungen, da kann man sicher ein bisschen entspannter sein und den Arzt ehrlich auch fragen, wie notwendig ist das wirklich, dass man das flächendeckend entfernt bei einem so hohen Alter.
Mhm. Ein weiterer Hörer hat angerufen, Herr Kühl, Andreas Kühl aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Kühl.
Hallo, guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen. Ja, bei Ihnen geht es um das Thema Hautkrebs und Multiple Sklerose.
Genau. Also es geht nicht um mich, es geht um meine Freundin, bei der ist schwarzes, also ich weiß gar nicht, wie es ist. Auf jeden Fall ist es aus der Kopfhaut rausgeschnitten worden. Es wurde eine Tumorsuche gemacht, es sind in das Dasein gefunden worden. Und es wurde bestimmt, dass dieser Krebs eigentlich mit diesen neuen Immunmitteln behandelt werden könnte. Allerdings trauen sich die Ärzte nicht daran, wegen der zweiten Krankheit Multiple Sklerose. Ja. Die haben Angst vor den Nebenwirkungen.
Ja, schon mal vielen Dank für den Anruf, Herr Kühl. Frau Berking, wir haben kurz drüber gesprochen, über die Immuntherapie. Wie schaut es da aus mit den Nebenwirkungen, auch gerade dann eben in Verbindung mit einer weiteren Erkrankung wie Multiple Sklerose?
Ja, also die Immuntherapie aktiviert ja eben das Immunsystem und das kann eben auch zu heftigen Entzündungen in verschiedenen Organen führen, die auch sogar lebensgefährlich sein können im schlimmsten Fall. Also vorhin in dem Beitrag hatten wir die Hypophysitis angesprochen, also da fällt dann die Hormondrüse im Kopf aus und man produziert lebenswichtige Hormone nicht mehr, die müssen dringend dann ersetzt werden oder starke Durchfälle. Jetzt sind deshalb auch Autoimmunerkrankungen, die vielleicht schon vorbestehen, ist die Gefahr, dass sie dann wieder reaktiviert werden, ne? Weil das Immunsystem eben hochgefahren wird, was ja eigentlich stillgelegt worden ist vorher. Und das ist dann abhängig von der Schwere der Autoimmunerkrankung, ob dann die Ärzte sich trotzdem trauen, die Immuntherapie zu geben, weil man sagt, na gut, bei Rheuma, ja, dann hat man halt wieder mehr Gelenkschmerzen, dann müssen wir die eben anderweitig behandeln. Bei MS, wenn das dann resultiert in Lähmungen, ja, und die sind natürlich dann lebensgefährlich. Ne? Ob das eben das ist neurologische Nebenwirkungen, vor dem hat man sehr großen Respekt. Und das ist der Grund, warum da sorgfältig abgewogen werden muss, ob man sich da nicht was Schlimmeres einhandelt durch diese Immuntherapie. Also das muss interdisziplinär besprochen werden. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wagt man von Patient und von Arztseite oft dann mehr. Aber im Zweifel holen Sie sich eine Zweitmeinung in einem anderen Hautkrebszentrum nochmal ein, ob die genauso zögerlich sind, dann haben Sie die Sicherheit, dass es wirklich gefährlich ist. Aber das sind so Abwägungen, die wir dann eben treffen müssen bei so schweren Fällen.
Herr Kühl, vielen Dank für den Anruf nach Hamburg. Ja. Wie häufig sind denn Nebenwirkungen auch unabhängig von einer begleitenden Autoimmunerkrankung bei der Immuntherapie? Sie haben eben ja schon ein paar mögliche Symptome oder Nebenwirkungen angesprochen.
Also irgendeine Nebenwirkung kommt fast immer, aber viele werden gar nicht vom Patienten selbst bemerkt, weil das sind vielleicht dann nur Laborwertveränderungen, die bis zu einem gewissen Grade akzeptabel sind oder etwas mehr Müdigkeit nach der Infusion oder Juckreiz. Das wird gerne in Kauf genommen dafür, dass man einen so großen Benefit erzielt. Aber die schweren Nebenwirkungen, die sind je nach Immuntherapie, wir hatten vorhin mal von einer Kombi-Immuntherapie, da ist es sehr häufig, also wenn man zwei Präparate auf einmal gibt, zwar besonders wirksam, aber dann leider auch besonders nebenwirksam, da sind wir schon im Bereich, dass jeder zweite mindestens eine schwere Nebenwirkung entwickelt, wo man auch dann als Arzt eingreifen muss. Ne? Während bei der Monoimmuntherapie, da ist das im Bereich unter 10%, dass es zu einer schweren Nebenwirkung kommt. Mhm.
Eine Frage, die uns noch erreicht hat, gibt es ein Berufsrisiko für Hautkrebs bei Menschen, die zum Beispiel viel draußen arbeiten? Wir haben jetzt noch eine knappe Minute bis zu den Nachrichten.
Es gibt ja anerkannt, also Hautkrebs kann anerkannt werden als Berufskrankheit bei Menschen, die nachweislich durch ihren Beruf vermehrt in der Sonne sind. Also ob das Dachdecker, Bademeister, Sportlehrer, Kindergärtnerinnen sind, wenn also ein heller Hautkrebs nachweislich aufgetreten ist oder und auch viele aktinische Keratose nachgewiesen werden und der Patient hat schon einige Jahre an solche Berufsjahre hinter sich mit viel Sonnenexposition, dann machen wir eine Meldung mit Verdacht auf beruflich bedingten Hautkrebs.
Das war die Sprechstunde zum Thema Hautkrebs. Vielen Dank an Sie, an Carola Berking, Direktorin der Hautklinik am Uniklinikum in Erlangen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.